is beyond the galaxy.
Aber auch draußen an den Bildschirmen schon begrüßt, und zwar im Namen des Herrn von Himmel und Erde. Wir freuen uns, dass wir diesen Gottesdienst gemeinsam feiern dürfen, im Namen vom Vater, Sohn und Heiligen Geist. Und ich möchte euch begrüßen auch noch mit einem Bibelwort. Das steht in Jeremia 17, in den Versen 7 und 8. Wessen Zuversicht der Herr ist, der ist wie ein Baum an Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte. Ja, und dafür wollen wir dankbar sein, und ich beginne diesen Gottesdienst auch mit einem Gebet und bitte euch dazu aufzustehen. Danke, Herr des Himmels und der Erde, dass wir diesen Gottesdienst feiern dürfen. Danke, dass du heute hier in diesem Saal bist, aber auch bei allen, die draußen sind. Danke, dass du uns begegnen möchtest, dass du zu uns reden möchtest und dass wir dir begegnen können. Hab herzlichen Dank dafür. Amen. Ja, wir haben Gäste hier im Gottesdienst. Ich glaube, der Kindergottesdienst ist da. Freue ich mich sehr, dass ihr Kinder auch da seid. Und heute in diesem Gottesdienst geht es, ihr habt das schon gesehen, ne? Ich glaube, ich muss mal ein bisschen hier zur Seite gehen. Es geht um Schwarz und um Weiß und um Hell und um Dunkel. Es geht darum, und das steht auch in der Überschrift, über diese Welt. Und die Band hat uns mit reingenommen schon, um Himmel und Erde. Es geht um Gut und Böse, um die gute Welt und die schlechte Welt. Und das ist etwas, was uns ja im Moment alle sehr beschäftigt. Wir lesen Zeitung und Nachrichten, wir schauen Fernsehen, wir bekommen mit, was in dieser Welt los ist. Das ist erschütternd, erschreckend. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, es gibt, ich hoffe es, bei mir im Umfeld gibt es sehr viel Schönes und Positives, was ich erlebe, was mir gut tut. Das kriege ich manchmal gar nicht so zusammen. Das ist manchmal so ein bisschen getrennt. Ja, darum geht es heute in diesem Gottesdienst. Und ich freue mich sehr, dass unser Gemeindemitglied Kelvin Drastik heute zu uns predigen wird, uns irgendwie mit reinnimmt in seine Gedanken. Ich bin sehr gespannt und freue mich und danke dir, dass du das übernimmst. Das ist eine tolle Sache. Warum macht er das? Weil er es kann. Weil er es kann. Aber damit sind wir schon mitten im Gemeindeleben. Und während wir die Berichte aus dem Gemeindeleben hören, werden wir die Kollekte einsammeln. Die Kollekte ist für Anliegen für die Gemeinde bestimmt. Ich muss mal eben das Mikro holen. Und zwar zum Gemeindeleben gehört es auch, dass unsere Pastoren Judith und Lasse Eggers Urlaub haben. Die sind im wohlverdienten Urlaub, werden aber auch noch auf eine Pastorenkonferenz fahren. Dann gibt es Ansagen, und zwar es gibt eine Worship Night demnächst wieder. Rudi, möchtest du was dazu sagen? Bitteschön.
Ist zwar etwas spontan, aber sollte klappen.
Ja, ich mache das immer spontan, aber du schaffst das.
Ja, wir laden alle herzlich ein, mit uns wieder gemeinsam Zeit zu verbringen, mit Musik, mit Input, mit Ruhe und einfach gemeinsam sich Zeit zu nehmen, sich auf Gott auszurichten, die Gedanken auf Gott, auf Jesus zu fokussieren. Es wird auch das Thema vorkommen, was uns so umgibt und was ist die Konstante in unserem Leben und warum ist Gott würdig, angebetet zu werden. Ja, am 4.11. ist es soweit. Um 18 Uhr starten wir mit Fingerfood, mit einem kleinen Snack. Ab 19 Uhr geht es dann mit dem musikalischen Programm los. Wir freuen uns über jeden, der dabei ist, über jeden, der dazukommt. Wer noch sich gerne am Buffet beteiligen möchte, und ich meine jetzt nicht nur um 18 Uhr das Essen, sondern das, was im Vorfeld stattfindet, die Vorbereitung, wer sich da am Buffet beteiligen möchte, kann sich gerne entweder bei mir oder bei meiner Frau Nathalie melden. Da kommt heute, denke ich, noch eine E-Mail dazu. Gerne melden, wenn da jemand ein bisschen was Fingerfood-mäßiges vorbereiten möchte.
Danke, Rudi. Ja, und unsere Gemeinde beschäftigt sich im Moment damit, auch etwas hier für die Umgebung zu tun, dass wir als Gemeinde sichtbar werden, dass wir die Menschen, die hier in Körne wohnen, wahrnehmen. Und dazu gibt es einen Surf Day. Und die Daniela Müller möchte was dazu sagen. Wo ist sie? Da.
Ja, und da habe ich eben auf die Liste geschaut im Foyer und da haben sich schon einige eingetragen, um eben Tüten einzukaufen. Das ist sehr schön. Habe dann aber auf die Liste gesehen, wer diese Tüten denn verteilen möchte und da stehen bis jetzt 2 Personen und deswegen wollte ich so ein bisschen erklären, wie das denn realistisch ablaufen kann. Das ist so, dass jede Person so maximal 4 bis 5 Tüten tatsächlich tragen kann und wenn da 2 Personen stehen, wir aber jetzt so um die 20 Tüten haben, könnt ihr ja selber rechnen. Wäre sehr schön, wenn sich noch Leute melden würden, die auch verteilen. Ihr könnt dann einfach mit der Zahl so 4, 5 Tüten pro Person auch selber meine Liste immer schauen. Haben wir vielleicht schon viel mehr Tüten als Menschen, die bereit sind oder auch gerne verteilen? Und ja, dann habe ich noch ein Anliegen. Wer einfach nochmal innehalten möchte und sich überlegt, er hat noch nie verteilt Tüten, hat das so Hemmungen, er kann auch gerne mich oder Judith ansprechen. Es wäre einfach sehr schön, wenn wir mit 2 Gruppen losgehen könnten. Also eine Gruppe, die sich den Wohnungslosen annimmt, eine Gruppe, die im Einzelhandel unterwegs ist. Genau, und dann wäre auch gut, wenn ihr in Klammern hinterschreiben könnt, wie viele Tüten ihr dann packt. Also 2 Personen haben das getan. Um genau rechnen zu können, wäre es ganz schön, wenn ihr in Klammern schreibt, wie viele Tüten ihr packt.
Dankeschön. Ja, viele Nachrichten, viele Dinge, die in unserer Gemeinde passieren, stehen in den Mittwochsnachrichten. Ich denke, sie werden von vielen gelesen und auch erwartet. Und wer das noch nicht weiß, wie man drankommt, der kann sich gerne nach dem Gottesdienst am Infoschalter melden. Da kann man Adresse aufnehmen und man kommt in den Verteiler. Und in 2 Wochen gibt es noch ein Konzert in unserer Gemeinde. Da möchte der Manuel Rolfing was zu sagen.
Ja, guten Morgen auch von meiner Seite an alle. Heute in 2 Wochen, also direkt am Tag nach dem Worship-Abend, gibt es nochmal Musik, allerdings ein bisschen andere Musik, also klassische Musik aus verschiedenen Jahrhunderten, aus Renaissance, Barock und Romantik. Wir musizieren mit dem Kammermusikensemble Con Anima. Das Konzert sollte eigentlich schon im September stattfinden und musste dann wegen Krankheit ausfallen. Das wird jetzt nachgeholt um 17 Uhr, also am 5. November um 17 Uhr. Eintritt frei und ihr seid ganz herzlich eingeladen.
Vielen Dank. Zur Einstimmung auf die Predigt, die heute am Anfang des Gottesdienstes steht. Das ist ein bisschen anders, aber ihr seht auch schon, uns wird Großes erwarten oder Besonderes erwarten an diesen beiden Orten. Möchte ich kurz beten und übergebe dann das Wort an den Kelvin. Vater im Himmel, danke, dass du hier bist im Gottesdienst, dass du redest und wir bitten dich, dass wir jetzt mit offenen Ohren des Herzens hier sitzen und hören, was du zu sagen hast. Und bitte segne Kelvin. Amen.
Ich habe mir überlegt, dass wir mal ein anderes Element in den Gottesdienst mit reinnehmen können. Ich hoffe, die Rückkopplung ist nicht so schlimm. Genau, und habe mir eine kleine Geschichte rausgesucht. Und damit ihr einfach in den nächsten 5 Minuten nicht ganz abschaltet, einfach die Idee, stellt euch das, was ich gleich vorlese, einfach mal sehr bildlich vor. Ich gebe auch so ein paar Inspirationen über die Leinwand, aber lasst das mal in euch wirken. Psst, machte der Kutscher. Alle lauschten. Dort im Dunkeln ging etwas vor sich. Eine Stimme hatte zu singen begonnen. Sie klang ganz aus der Ferne und Diggory fiel es schwer, die Richtung zu bestimmen, aus der sie kam. Manchmal schien sie von überall her zu erklingen. Manchmal hörte es sich fast so an, als schalle sie direkt aus der Erde unter ihnen. Die tiefen Töne klangen so, als wäre die Stimme die Erde selbst. Ein Text hatte das Lied nicht. Auch keine richtige Melodie. Aber es war dennoch das wunderschönste Lied, das Diggory jemals gehört hatte. Dann geschahen 2 Wunder auf einmal. Weitere Stimmen fielen in den Gesang mit ein. So viele, man hätte sie niemals zählen können. Ihr Gesang fügte sich harmonisch mit ein. Doch sie sang höher, mit kalten, klirrenden Silberstimmen. Und dann geschah das 2. Wunder. Wieso geht das Bild schon weiter? Einmal nicht so weit vor. Genau. Die Schwärze über ihnen war auf einen Schlag von Sternen übersät. Man sieht's. Sie erschienen nicht nach und nach, so wie bei uns in einer Sommernacht. In einem Augenblick war es noch pechrabenschwarz da oben. Im nächsten flammten Abertausende von Lichtern. Einzelne Sterne, Sternbilder, Planeten und alle waren sie größer und heller als jene, die bei uns am Nachthimmel strahlen. Der Himmel war vollkommen wolkenlos. Die 9 Sterne und die 9 Stimmen waren gemeinsam erschienen. Wenn ihr dabei gewesen wärt, dann hättet ihr sicher genau wie Diggory geglaubt, dass die Sterne da sangen und dass sie von der ersten, tiefen Stimme ins Leben gerufen worden waren. Ich glaube, ich werde verrückt, stammelte der Kutscher. Wenn ich gewusst hätte, dass es sowas gibt, wäre ich ein viel besserer Mensch gewesen. Die Stimme, die von der Erde her erschallte, war jetzt laut und triumphierend. Die Stimmen am Himmel verklangen und jetzt geschah noch etwas. Weit in der Ferne färbte sich am Horizont die Himmelsschwärze grau. Ein sanfter, überaus frischer Wind kam auf. Ganz allmählich wurde es immer heller. Nun konnte man schon die Umrisse der Berge sehen, die sich am dunklen Horizont abhoben. Und immer noch sang die Stimme. Im Osten verfärbten sich der bleiche Himmel erst rosa, dann golden. Die Stimme schallte immer mächtiger, bis die ganze Luft erbebte. Und dann, als sie kraftvoll und so mächtig anschwoll wie nie zuvor, da ging die Sonne auf. Mal gucken. So eine Sonne hatte Diggory noch nie gesehen. Sie sah jünger aus als unsere. Fast hätte man meinen können, sie lache vor Freude, als sie höher stieg. Und als sie mit ihren Strahlen das Land erhellte, da sahen die Reisenden zum ersten Mal ihre Umgebung. Sie standen in einem Tal, durchzogen von einem breiten Fluss, der Richtung Osten verlief, auf die Sonne zu. Im Süden ragten Berge auf, im Norden niedrige Hügel. Doch kein Baum, kein Busch, kein Grashalm war zu sehen. Nur nackte Erde, Gestein und Wasser. Die Erde strahlte in frischen, warmen Farben, bei deren Anblick die Reisenden Erregung fasste. Doch dann sahen sie den Sänger selbst und vergaßen alles andere. Es war ein Löwe, riesig und zottig. Und leuchtend stand er etwa 300 Meter von den Reisenden entfernt und blickte zur aufgehenden Sonne. Er sang weiter mit offenem Maul. Nun hatte sich das Lied verändert. Der Löwe schritt auf und ab und sang dabei sein neues Lied. Es war leiser und beschwingter als jenes, mit dem er Sterne und Sonne ins Leben gerufen hatte. Sozusagen eine sanft dahinplätschernde Klangfolge. Während er singend umherschritt, begann im Tal das Gras zu grünen. Um den Löwen herum fing es an. Dann breitete es sich ringsherum aus wie ein überquellender Teich. Wie in Wogen wuchs es die Hänge empor. Es kroch auf die Berge in der Ferne und legte etwas Sanftes über diese junge Welt. Raschelnd strich der sanfte Wind durch die Halme. Kurz darauf begann alles Mögliche zu wachsen. Die höheren Hänge verdunkelten sich unter Heidekraut. Das Tal fleckte sich mit groben Stachlinggewächsen. Erst beim Näherkommen sah Diggory, was das für Pflanzen waren. Bäume, rief er. Von Sekunde zu Sekunde fand Polly das Lied interessanter, denn langsam kam es ihr vor, als bestünde ein Zusammenhang zwischen dem Lied und dem, was um sie herum geschah. Als in der Nähe an einem Hang eine Reihe dunkler Fichten spross, erkannte sie, dass dies mit einer Reihe von dunklen, langgezogenen Tönen zusammenhängen musste, die der Löwe kurz zuvor gesungen hatte. Und als er überwechselte zu einer lebhafteren Klangfolge, war Polly nicht weiter überrascht, als sie entdeckte, wie ringsumher plötzlich Schlüsselblumen zu wachsen begannen. Sie wurden von einer unsagbaren Erregung ergriffen und ihr wurde klar, dass all diese Dinge im Kopf des Löwen entstanden, wie sie es ausdrückte. Wenn man dem Lied lauschte, dann konnte man hören, welche Pflanzen er gerade entstehen ließ. Schaute man sich um, dann konnte man sie auch schon sehen. Also eine ganz, ganz besondere Schöpfungsgeschichte. Und bevor wir gleich in die Predigt gehen, werden wir noch mal ein Lied hören bzw. mitsingen.
Aus der Tiefe meines Herzens steigt ein Loblied auf zu dir, zu dem Schöpfer aller Himmel, zu dem Gott, der wohnt in mir. Du hast mich erdacht, geschaffen und geformt nach deinem Bild, durch die schwere Zeit getragen und mit deinem Geist erfüllt. Du bist die Quelle, das Leben in Fülle, Vater im Himmel, du bist mir heilig, Vater für immer ehre ich dich, Vater der Name werde geheiligt und dein Licht scheine durch mich. Genug gegeben, deinen Tisch lädst du mich ein, lehre mich bewusst zu leben, in deiner Gegenwart zu sein. Du hast mich so reich gesegnet, ich darf an deinem Herzen ruhen, und was immer mir begegnet, hat mit dir etwas zu tun. Du bist die Quelle, das Leben in Fülle, Vater im Himmel, du bist mir heilig, Vater für immer ehre ich dich, Vater dein Name werde geheiligt und dein Licht scheine durch mich. Im Himmel, du bist mir heilig, Vater für immer ehre ich dich, Vater dein Name werde geheiligt und dein Licht scheine, dein Licht scheine, Vater im Himmel. Du bist mir heilig, Vater für immer ehre ich dich, Vater dein Name werde geheiligt und dein Licht scheine durch mich und dein Licht scheine.
Du. Ich finde die Geschichte richtig schön. Und wenn man sie sich so vor Augen stellt, wie die Welt mittels Gesang geschaffen wurde, das fasziniert mich. Sowohl, wenn ich die Zeilen lese, als auch, wenn ich selber Musik höre. Also zum Beispiel im Konzerthaus oder in der Bahn, genau, mit den Kopfhörern auf dem Kopf. Das füllt diese knappe Geschichte, wie wir sie in der Bibel haben, irgendwie mit Leben. Also da kann ich mir mehr drunter vorstellen. Das wird bildlich. Und ich habe hier einmal, mal gucken. Technik funktioniert manchmal nicht. Genau, die Stelle aus Genesis, wo die ähnliche Szene beschrieben wurde wie am Schluss der Geschichte. Dann sprach Gott, die Erde lasse Gras hervorsprießen. Pflanzen und Bäume jeder Art sollen wachsen und Samen oder samenhaltige Früchte tragen. So geschah es. Die Erde brachte frisches Grün hervor, alle Sorten samentragender Pflanzen und jede Art von Bäumen mit samenhaltigen Früchten. Gott sah es an, es war gut. Und wenn wir jetzt so durch die immer herbstlicher werdenden Wälder gehen, würden wir diesem Urteil Gottes doch sicherlich zustimmen. Überall buntes Laub, was seicht zu Boden schwebt. Wir sitzen vielleicht bei Regen mit einer warmen Tasse Tee zu Hause oder der ein oder andere Ungeduldige auch schon mit der ein oder anderen Weihnachtsleckerei. Und das ist doch einfach schön. Der Herbst ist schön. Die anderen Jahreszeiten vielleicht auch, aber der Herbst auch. Und wenn man so vor seinem Kamin sitzt oder vor seinem Bildschirm, wo ein Feuer abgebildet ist, dann sitzt man mit dem Blick nach draußen und das Herz füllt sich mit Dankbarkeit. Natürlich wissen wir darum, dass es in der Schöpfung insgesamt manchmal auch nicht so gut sein kann. Aber wenn wir gefragt werden, hey, wie ist die Welt, würden wir sagen, ja, Gott hat die Welt doch gut geschaffen. Er sagt das mehrmals und über uns Menschen sogar, dass wir sehr gut geschaffen sind. Und so im Großen und Ganzen ist doch die Welt auch wirklich gut. Und die Statistiken zeigen sogar, dass dieser Eindruck gar nicht mal so falsch ist. Der Menschheit geht es immer besser in den letzten Jahren. Und ich habe mal ein paar Punkte rausgesucht, wo man das so ansatzweise mal sehen kann. Die Kindersterblichkeit ist in den letzten 200 Jahren von rund 44% auf in 2016 4% gesunken. Innerhalb der letzten 50 Jahre ist der Anteil der Weltbevölkerung, die an Unterernährung leidet, von knapp 30% auf 10% gesunken. In mittlerweile 193 Ländern können Frauen wählen und im Vergleich zu 1942, ein Weltkriegsjahr, gibt es mittlerweile nur noch 0,5% der Kriegstoten pro Jahr. Wir arbeiten in Deutschland ca. 30 Arbeitsstunden pro Woche weniger. Manche von uns arbeiten nicht mal 30 Stunden. Also ich. Und mit Sicherheit werden wir auch über 80 Jahre alt. Wie cool ist das denn? Gott ist doch schon ein richtiger Gönner, wenn er uns in so eine Zeit und in ein solches Land gestellt hat, wo es uns so gut gehen darf. Wir können doch richtig dankbar sein und mit dem Psalmisten mitfühlen, der schreibt, Cedric, du kannst auch die zweite Datei öffnen. Da ist dann immer grün eingefärbt, wenn ich ein neues Bild haben will. Ich glaube, das mit dem Presenter klappt nicht so. Denn da steht, denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Das erkennt meine Seele. Zweiter Teil meiner Predigt. Ich habe jetzt eine ganz schöne Fallhöhe aufgebaut. Denn wahrscheinlich denkt der eine oder andere sich, naja, wenn ich mir jetzt so Israel angucke, die Ukraine oder all die möglichen anderen Krisenherde auf der Welt, dann ist das ziemlich einseitig und blauäugig. Das mag sein, dass die ganze Welt in sich durchaus so ihre Fehler hat. Aber wenn wir ehrlich sind, würden wir in unserem Alltag sagen, trotz dieses Wissens, dass es uns gut geht, dass wir ein gutes Leben hat, dass Gott die meisten Menschen beschützt und wirklich schlimme Sachen die Ausnahme sind. Wir denken, wir haben ein Recht auf einen guten Job oder einen Job, der gut bezahlt ist oder zumindest so, dass wir gut über die Runden kommen. Oder für meine Generation wichtiger, dass er Spaß macht. Wir gehen davon aus, dass es normal ist, in den Urlaub zu fahren. Sicherlich nicht ins Fünf-Sterne-Hotel in Paris, aber vielleicht auf den Campingplatz an der Nordsee. Und Wir gehen auch davon aus, dass wir in der Regel schon gesund sind, genauso wie unsere Kinder. Dass sie ohne große psychische oder soziale Probleme die Schule schaffen und einen Uni-Abschluss machen können, wenn sie das denn wollen. Und dass es normal ist, täglich Fleisch zu essen oder sonntags mit unserem eigenen Auto zum Gottesdienst zu fahren. Also quasi ist unser Leben in der Regel wie dieses weiße Tuch, was ich jetzt hole. Also relativ sauber und selbst wenn da mal ein kleiner Fleck drauf kommt, schmeißen wir es eben in die Waschmaschine und dann hat sich das auch erledigt. Und wenn uns irgendwas von diesen guten Sachen abhanden kommt, dann fühlen wir uns oft betrogen oder wir wären außerordentlich schlecht dran in einer sonst so guten Welt. Ich denke, man hat schon so ein bisschen rausgehört, dass ich nicht ganz so der Überzeugung bin, dass das alles so selbstverständlich ist. Und dass ich jetzt in meiner Predigt einen Gegenentwurf aufzeigen möchte. Allerdings möchte ich, bevor ich dazu komme, noch etwas zu dem Ziel meiner Predigt sagen. Keine Bange, ich möchte auf keinen Fall die gute Laune an diesem Sonntag kaputt machen. Ich möchte noch viel weniger das Schöne und Gute, was ich gerade angeführt habe, in irgendeiner Form madig machen. Denn das ist es nicht. Gott hat diese Welt gut geschaffen und das dürfen und sollen und können wir auch genießen. Gott hat diese Welt gut geschaffen. Vielmehr möchte ich euch in dieser Predigt mit in meinen Kopf nehmen, mit hinein in die Welt, wie ich sie erkenne. Nicht, weil ich unbedingt denke, dass ich diese Welt besser verstehe, meistens zumindest nicht, sondern damit wir in einen Austausch kommen. Also mein Wunsch für den Zeitraum nach der Predigt und nach dem Gottesdienst wäre, dass wir miteinander über die Inhalte der Predigt ins Gespräch kommen. Und dabei ist mir total egal, ob ihr meiner Meinung seid oder nicht. Sondern mir ist es wichtig, dass ihr euch austauscht und irgendwas mit nach Hause nehmen könnt. So, Erwartungen für den Inhalt der Predigt hoch ansetzen, check. Zurück ins Thematische. Also Gott hat die Welt soweit gut geschaffen. Und wir können ihm dankbar dafür sein, ein so nices Leben zu haben. Aber, und das sei jetzt sehr groß, das ist nicht die ganze Geschichte. Meine These heute ist, dass wir in einer schlimmen, grausamen, dunklen, falschen und unmenschlichen Welt leben. Wir, aber weil wir das anders sehen, oft von Ereignissen wie dem Tod, Krieg, Krankheit oder anderem überrascht sind und deshalb in solchen Fällen dazu neigen, starke Zweifel an Gott und der Welt zu haben, anstatt irgendwo Halt zu finden. Dass es uns schlechter geht, als es müsste, beziehungsweise unsere Krisenresistenz besser sein könnte. Natürlich ist es schlimm, wenn Menschen sterben, Krankheiten und Kriegen durch die Länder toben und ja, auch das Gottes nicht verhindert. Und das mag uns irritieren und verunsichern. Aber könnte diese Wucht, mit der uns das trifft, nicht daran liegen, dass unsere Erwartungen an die Welt und an Gottes Handeln irgendwo herkommen, aber weder aus Geschichte, aus Logik, aus der Bibel oder sonst aus einer guten Quelle? Wichtig, ich möchte hier nicht das Leiden oder ich möchte nicht Leidende kritisieren oder das Leid abwerten, sondern vielmehr diejenigen von uns, die gerade nicht leiden, dafür sensibilisieren, dass Leid gar nicht mal so weit weg ist, wie wir oft denken. Und dadurch haben wir auch ein Interesse, dass wir Fürsorge zueinander betreiben. Einfach weil wir selber ganz schnell auch davon Gebrauch machen müssen. Schauen wir uns mal genauer die Fakten an, um zu prüfen, ob meine These eine gewisse Grundlage hat. Beginnen wir im Historischen. Bis zur Industrialisierung war der Tod, aber auch andere Leiden viel präsenter, als das heute war. Es war völlig normal, nahestehende Menschen zu verlieren. Gewalt und Ungerechtigkeit war ein tagesaktuelles Ding. Und selbst die Politiker waren teilweise noch schlimmer als heute. Also wenn wir zurückschauen, hat zum Beispiel das Mittelalter seinen Namen als das dunkle Zeitalter ja nicht von irgendwo. Und auch in der Zeit vor dem Mittelalter waren viele Dinge wie Luxus, Gesundheit, Gerechtigkeit, Menschlichkeit oder Lebenserwartung, die wir heute als selbstverständlich sehen, eben genau das nicht. Sie waren nicht selbstverständlich. Und eigentlich ging es der Menschheit in ihrer ganzen Existenz immer schlechter, als es uns heute geht. Und selbst heute ist es wirklich auf einige Regionen begrenzt, wo es uns so gut geht wie uns. Aber wir können es wegdrängen. Zum Beispiel sterben die Alten oft in Altenheimen, Kranke leiden nicht mehr zu Hause, sondern in Krankenhäusern. Und wer weiß schon, wie es seinem Nachbarn geht. Naja, soweit zum Historischen. Wer da Quellen und Beispiele braucht, kann sich ja mal selber durchs Internet fühlen. Da gibt es leider genug. Ein Schriftstück, was für uns relevanter ist, was für uns aber auch den Weg Gottes mit dem Menschen darstellt, ist die Bibel. Bei genauerem Hinsehen ist diese allerdings auch keine Geschichte, wo Gott den Menschen umsorgt und ihn davor beschützt, dass er seinen Fuß an einem Stein stößt, sondern es ähnelt eher dem, was wir auch in Geschichtsbüchern finden. Kann mir jemand von euch ein Leben aus der Bibel nennen, mit dem er so einfach tauschen würde? Ich denke nicht. Ich habe mal einen kurzen Abriss, warum es den Menschen in der Bibel nicht so gut ging und es keine Blumenwiese war. Adam und Eva verlieren ihren ersten Sohn, weil er durch seinen eigenen Bruder umgebracht wird. Noah war Alkoholiker. Dann haben wir viele Kriege. David, der verliert sein Kind direkt nach der Geburt. Seine Kinder vergewaltigen sich gegenseitig. Im Richterbuch haben wir Geschichten, wo Frauen vergewaltigt werden, wo Genozide passieren, wo Kriege ein Dauerzustand sind. Denken wir an die Israeliten, die ein ganzes Leben lang so durch die Wüste ziehen mussten und sich die ganze Zeit nach Sklaverei zurückgesehnt haben. Wir haben Frauen, die sich um einen Mann prügeln. Wir haben Betrug. Und all das ist schon ziemlich harter Tobak. Aber das ist ja auch das Alte Testament. Gucken wir mal ins Neue. Da haben wir Massenmord an Kindern, Flucht, Mord, Korruption, Verleumdung, Verfolgung, Gefängnis, Steinigung, Suizid und so gut wie keiner der Jünger stirbt einen natürlichen Tod. Und auch eine Kreuzigung wollen wir eher weniger in unserem eigenen Lebenslauf stehen haben. Also alles in allem erzählt die Bibel von Anfang bis Ende nur von Geschichten, in denen es Menschen nicht so wirklich gut ging. Man könnte sagen, denen ging es richtig schlecht. Und das, obwohl diese Menschen Gott größtenteils vertraut haben, oft das getan haben, was er wollte. Und wenn ich mir so mein Leben angucke, ich glaube, dass ich oft weniger Vertrauen in Gott habe als Mose und trotzdem geht es mir besser. Bis jetzt. Und vielleicht sagst du jetzt, ja gut, das ist die Bibel. Da glaube ich vielleicht so historisch nicht dran. Oder zumindest war das schon ziemlich lange her. Und mittlerweile hat doch die Menschheit im Großen und Ganzen einen ganz schönen Schritt nach vorne gemacht. Da hat sich doch bestimmt was getan. Schauen wir einmal in die Realität. Und wie ihr euch denken könnt, ist die nicht wirklich besser. 2022 gab es 412 größere Naturkatastrophen. 828 Millionen Menschen waren 2021 unterernährt. Mittlerweile dürfte diese Zahl durch den Ukraine-Konflikt gestiegen sein. 160 Millionen Kinder sind von Kinderarbeit betroffen. Weltweit sind über 108,4 Millionen Menschen auf der Flucht. Davon sind 40% Kinder. 2439 Menschen starben oder verschwanden innerhalb des letzten Jahres im Mittelmeer. Alle 4,5 Tage stirbt ein Kind den plötzlichen Kindstod. 11,3% der Frauen und 5,1% der Männer haben Depressionen. 2021 gab es 9.215 Suizide in Deutschland. 60% der Frauen in Deutschland haben bereits sexuelle Belästigung erlebt. 25% der Frauen haben partnerschaftliche Gewalt erlebt, vor allem die 16- bis 29-Jährigen. Insgesamt gab es letztes Jahr in Deutschland 240.547 Opfer von häuslicher Gewalt. 702 Menschen wurden Opfer von Tötungsdelikten in Partnerschaften. 2022 gab es 15.520 registrierte Fälle von Kindesmissbrauch. Fast jede Stunde wird eine Person vergewaltigt. 80% davon sind Frauen und 931 Täter sind minderjährig. Das war ziemlich viel und ziemlich düster. Aber es ist die Realität, in der wir leben. Ich halte es für unklug, die Augen davor zu verschließen, weil es ist die Realität. Und das waren ziemlich viele Zahlen. Und Zahlen haben es so an sich, dass sie etwas fern und nicht so nicht so nachvollziehbar empfinden lassen. Deshalb einfach mal den Tipp, wenn euch noch nicht schlecht genug geworden ist. Bei dieser Aufzählung könnt ihr Menschen in eurer Umgebung fragen und ihr werdet zu den meisten Zahlen irgendjemanden finden, der da ganz persönlich von getroffen ist. Ein kleiner Einschub an dieser Stelle. Wenn euch etwas davon gerade getroffen hat, dann bleibt damit, also ist es zum einen okay und es ist völlig normal, aber bleibt damit nicht alleine. Am Ende des Gottesdienstes gibt es wie immer die Möglichkeit, hinten mit einem Seelsorger zu sprechen, aber auch sonst gibt es Angebote der Fürsorge, der Seelsorge oder auch in manchen Fällen der Behandlung. Für mich haben diese Zahlen eins klar gemacht: Diese Welt war nie gut, sie ist nicht gut und wahrscheinlich wird sie es auch nie werden. Warum diese Erkenntnis, dass wir in einer solchen Welt leben, uns nicht unbedingt in Hoffnungslosigkeit stürzen muss, sondern vielleicht ein Grund sein kann, uns Hoffnung zu geben oder dass wir Hoffnung behalten können und Gott und Jesus ganz nahe kommen können, das will ich mit euch jetzt angehen. Hoffnung in der Hoffnungslosigkeit. Es ist super anstrengend, sich immer wieder bewusst zu werden, was so alles auf diesem Planeten passiert. In unserer direkten Umgebung oder bei Menschen, die wir kennen. Um uns passiert so viel Schlechtes und wir haben die Gewissheit, dass wir bei den meisten Sachen weder was verhindern können, noch was verändern können. Es ist so, als würde ich immer wieder auf dieses weiße Laken schauen, auf das nach und nach immer mehr Flecken kommen. Die meisten sind ganz außerhalb meiner Reichweite und selbst an die oder bei den Flecken, wo ich drankomme, da schaffe ich es nicht, sie zu entfernen. Im besten Fall kann ich sie vielleicht verwischen oder aufhellen. Und jetzt könnte ich überlegen, vielleicht ignoriere ich sie, aber das schaffe ich nicht, ohne Weltflucht zu betreiben. Mich in Bücher, Filme, Serien, TikToks oder soziale Blasen zu flüchten. Aber auch das ist meist nur von kurzer Dauer, weil die Realität wird mich immer wieder einholen. Und die Frage kommt auf, wie kann ich dann damit umgehen? Und hier kommt mein Vorschlag in dieser Predigt, die Welt nicht als ein solches Laken zu sehen mit Flecken, sondern das Denken einmal umzudrehen, es eher als einen solchen schwarzen Stoff zu sehen. Nicht, weil dann das Leid einen Funken an Bedeutung verliert oder das Böse nicht mehr böse ist, sondern damit ich nicht umkomme in dem Wahnsinn, der einfach das Leben ist. Wenn wir das Böse und Schlechte, das Unschöne als normal annehmen, werden wir nicht unbedingt davon so gelähmt, wie wir es werden, wenn wir das als die Ausnahme sehen. Es ist normal, dass Menschen leiden, sich verletzen und sterben. Und es ist die Ausnahme, dass wir das gerade vielleicht nicht tun. Die Welt ist dann wie dieser schwarze Stoff. Auf ihm können Flecken genauso real sein wie auf diesem weißen Tuch. Aber um im Bilde zu sprechen, diesen schwarzen Stoff könnte ich noch auf einen Tisch legen zur Dekoration, bei dem nicht. Um das zu transferieren, wenn ich diesen schwarzen Stoff, also wenn ich die Welt als schlecht sehe, dann kann ich vielleicht damit leben. Was zusätzlich viel auffälliger auf solch dunklen Stoffen wird, ist, wenn ich etwas Helles nehme, wie zum Beispiel eine dieser Rosen, und sie davor halte. Vor einem weißen Hintergrund fällt sie fast nicht auf. Und ich werde ihr keine Bedeutung zulegen oder sonst irgendwas. Vor einem dunklen Hintergrund dagegen vielleicht schon. Wenn wir dagegen, genau, sie wird zum Eyecatcher. Sie erscheint wichtiger und überstrahlt sogar vielleicht das Dunkle im Hintergrund. Und um dieses Bild nochmal zu transferieren in unser Leben, all das Schlechte ist super erdrückend, wenn ich es als besonders wahrnehme, gerade weil es so oft vorkommt und so allgegenwärtig ist. Ich sehe diese Flecken auf dem weißen Laken. Wenn ich aber davon ausgehe, dass in der Regel eh alles schlecht ist, kann ich eher die guten Dinge sehen und muss die Hoffnung nicht verlieren und das Dunkel kann ich vielleicht etwas besser aushalten. Auch kann dieser Perspektivwechsel meine ganz gute Sache sein für unsere Gottesbeziehung. Ich kenne es von mir, dass ich vor allem zu Gott komme, wenn irgendwas nicht so läuft, wie ich es möchte. Wenn ich leide oder Leid sehe. Und dann komme ich zu Gott und klage ihn an, flehe, bitte, zweifle. Und das Ganze ist vielleicht ein bisschen einseitig. Nicht, dass es schlecht ist, gar nicht, aber vielleicht einseitig. Und dieser Perspektivwechsel könnte uns darin helfen, Gott nicht immer nur als Ziel unserer Zweifel und unserer Trauer zu sehen und unserer Schmerzen, sondern auch des Dankes und der Hoffnung. Ich gehe fest davon aus, dass wir dann mit einer ganz anderen Grundlage Gott begegnen können. Und zu Gott auch kommen können mit dem ganzen Schlechten. Wenn wir die Bibel lesen, mit all ihren grausamen Geschichten, stellen wir auch fest, dass Gott mit diesen Menschen war, obwohl es ihnen so schlecht ging. Und er hat sie nicht fallen gelassen, sondern immer wieder neu hat er sie in sie investiert und hat immer wieder so weiße Rosen in die Dunkelheit gestellt. Auch Jesus ging nicht davon aus, dass diese Welt irgendwann einmal ein guter Ort sein wird. Und exemplarisch habe ich da einen Vers mitgebracht, den ihr bestimmt kennt. Arme wird es immer bei euch geben und ihr könnt ihnen helfen, so oft ihr wollt. Also Jesus ist nicht verzweifelt an dem Schlechten und Ungerechten, was er gesehen hat, sondern er ist den Menschen begegnet, die um ihn herum waren und das nach seinen Möglichkeiten. Und wenn wir uns überlegen, dass Jesus in einem Gebiet gewirkt hat, was deutlich kleiner war als NRW, müssen wir vielleicht unsere eigenen Ansprüche an unser eigenes Wirken und Vollbringen mal herabsetzen, dass wir gar nicht so viel können. Machen wir es mal konkreter. Wenn ich den Nahostkonflikt sehe, fühle ich mich ohnmächtig. Es ist wahnsinnig schlimm, was dort passiert und es ist ein tief dunkler Fleck auf einer weißen Decke des positiven Weltbildes, an dem ich merke, wie wenig ich verstehe, geschweige denn machen kann. Und dass es mich belastet, weil ich auch keine Änderung in den Blick nehmen kann. Mit dem Perspektivwechsel gehört dieser Konflikt zur Normalität. Und sind wir ehrlich, der Nahostkonflikt ist länger schon existent, als wir leben, und er wird wahrscheinlich noch länger dauern, als wir leben. Er ist normal. Und er ist dann immer noch belastend, wenn ich ihn als normal sehe, und er ist immer noch schlimm, aber er gehört nun mal dazu. Gott hat die Welt so geschaffen. Und mit dem negativen Weltbild, in dem ich den Schrecken als normal verstehe, wendet sich mein Blick von dem Wunsch, Unlösbares zu lösen, hin zu dem, was in meiner Macht liegt. Und so kann ich in der Dunkelheit etwas Außergewöhnliches schaffen. Wie? Ich kann nicht mit einstimmen in generalisierende Verurteilungen von Muslimen oder Israelis. Ich kann Verständnis für Trauer und Wut und Verzweiflung auf beiden Seiten zeigen. Beides ist jetzt nicht wirklich aktiv. Und sicherlich gibt es einiges, was man noch machen könnte, was vielleicht besser wäre. Vielleicht aber auch nicht. Und wenn ich nicht in den Hass einsteige, in einer hasserfüllten Welt, wäre das nicht schon wie eine kleine weiße Knospe? Wäre das nicht ein Teil der Hoffnung? Ein weiteres Beispiel. Belästigung und Vergewaltigung sind seit biblischer Zeit normal. Und nach den Zahlen, die ich gezeigt habe, ist es wahrscheinlich auch so, dass wir das nicht überwinden werden. Da kann ich kaputt dran gehen oder aber ich gucke, was ich machen kann. Du und ich, wir können mit unseren Kollegen, Freunden und Kindern ins Gespräch kommen. Wir können sie zurechtweisen, wenn sie sich frauenfeindlich oder ähnlich äußern. Das hilft den Betroffenen nicht und jede Arbeit, die den Überlebenden aktiv hilft, ist vielleicht besser. Aber nicht jeder von uns kann und sollte sich in dieser Arbeit einsetzen. Doch wir können immerhin Baby-Steps machen, die das öffentliche Klima verändern. Und wahrscheinlich wäre es schon eine kleine weiße Rose, wenn alleine wir niemanden belästigen. Was kann ich mitnehmen? Vielleicht ist die Welt schlecht und wir können das in unserer direkten Umgebung erleben, aber auch über die Zeiten und Regionen dieser Welt hinweg. Trotzdem begleitet uns Gott und kann Hoffnung sein. Gerade in seiner Andersartigkeit zu dieser Welt. Er kann eine feste Burg sein, die uns Halt gibt. Und aus dieser Hoffnung können wir Kraft nehmen diese Welt auszuhalten und in ihr zu überleben, selbst oder selbst Boten der Hoffnung zu sein. Dazu müssen wir nicht Großes schaffen nach den Maßstäben dieser Welt, weil sind wir ehrlich, wie wahrscheinlich ist das, dass wir das machen? Wie wahrscheinlich ist das, dass wir dazu die Möglichkeiten und Mittel haben? Aber wir können Großes nach Gottes Vorstellung bewirken und das können ganz kleine Rosenknospen sein. Um den Bogen zur Schöpfungsgeschichte am Anfang zu schlagen, möchte ich euch nochmal etwas Zeit zum Nachdenken geben. Ich habe noch eine andere Schöpfungsgeschichte herausgesucht, die der ersten ganz ähnlich ist, aber mit dieser Spannung zwischen Gut und Böse mehr arbeitet. Vielleicht macht ihr, während ich sie vorlese, einmal die Augen zu oder nehmt euch Stift und Papier, um darüber nachzudenken, wie ihr die Welt seht und was das für euch konkret bedeutet. Wie geht ihr mit dieser Welt um? Wo findet ihr Hoffnung und wo ist Gott für euch in dieser schlechten Welt? Eru war da, der eine, der in Arda Iluvatar heißt. Und er schuf erstens die Ainur, die Heiligen, Sprösslinge seiner Gedanken. Und sie waren bei ihm, bevor irgendetwas anderes erschaffen war. Und er sprach zu ihnen, sie Melodien lehrend, und sie sangen vor ihm, und er war froh. Lange aber sangen sie nur jeder für sich alleine oder wenigen, während die anderen lauschten. Denn jeder verstand von Iluvatars Gedanken nur jenen, aus dem er selber stammte. Und langsam lernten sie auch ihre Brüder verstehen. Doch indem sie hörten, verstanden sie besser. Und es wuchsen Einklang und Harmonie. Und es geschah, dass Iluvatar die Ainur alle zusammenrief und sie eine gewaltige Melodie lehrte, die größere und herrlichere Dinge auftat, als er ihnen je gezeigt hatte. Und der Glanz ihres Anfangs und die Pracht ihres Endes verwirrten die Ainur, sodass sie sich vor Iluvatar verneigten und still waren. Da begannen die Stimmen der Ainur zu erschallen wie Harfen und Lauten, Flöten und Posaunen, Geigen und Orgeln. Und sie machten aus Iluvatars Thema eine große Musik. Und ein Klang stieg auf von endlos ineinander spielenden Melodien, harmonisch verwoben und verlor sich in die Höhen und Tiefen jenseits allen Gehörs. Und die Räume, wo Iluvatar wohnte, quollen über und die Musik und ihr Echo hallten hinaus in die Leere. Und sie war nicht mehr leer. Nie wieder haben seither die Ainur eine Musik gleich dieser gespielt. Doch heißt es, eine noch schönere soll von Iluvatar nach dem Ende aller Tage erklingen, von den Chören der Ainur und den Kindern Iluvatars. Dann werden die Themen Iluvatars rechtens gespielt werden und das Sein erlangen in dem Augenblick, da sie erklingen. Denn alle werden ganz verstanden haben, welches für ihr Teil Iluvatars Absicht ist. Und jeder wird wissen, was jeder weiß. Und Iluvatar wird ihren Gedanken das geheime Feuer geben und er wird sein Wohlgefallen haben. Jetzt aber saß Iluvatar und lauschte und lange schien es ihm, dass es gut sei, denn die Musik war ohne Fehl. Wie aber das Thema weiterging, kam es Melkor in den Sinn, Töne einzuflechten, die er selber erdacht hatte und die nicht zu Iluvatars Thema stimmten, denn er strebte nach mehr Glanz und Macht für die ihm zugewiesene Stimme. Da stand Iluvatar auf. Und die Ainur sahen, dass er lächelte, und er hob die linke Hand, und ein neues Thema kam inmitten des Sturmes. Allmählich, ähnlich dem ersten und doch anders. Und es gewann Kraft und war von neuer Schönheit. Doch die Misstöne Melkors bäumten sich auf und widerstritten ihm. Und abermals, heftiger als zuvor, führten die Töne Krieg, bis dass viele der Ainur sich fürchteten und nicht mehr sangen. Und Melkor hatte die Oberhand. Abermals stand Iluvatar auf. Und die Ainur sahen, dass seine Miene streng war. Und er hob die rechte Hand und siehe, ein drittes Thema erwuchs aus der Wirrnis und es war anders als die ersten. Denn zuerst schien es leis und sanft, nur ein Wellenspiel milder Laute und zarten Melodien. Doch war es nicht zu übertönen und kam zu Kraft und Würde. Und so schien es nun, als ob zwei Lieder zur gleichen Zeit vor dem Thron Iluvatars erklangen. Und sie waren ganz uneins. Das erste war tief und weit und schön, doch langsam und im Ton eines unermesslichen Leides, aus dem seine Schönheit entsprang. Das andere hatte nun für seinen Teil zu einer Einheit gefunden, doch war schrill und leer und wiederholte sich endlos. Und es hatte nicht viel Harmonie, sondern eine lärmende Einstimmigkeit, wie wenn viele Trompeten zwischen wenigen Tönen wechselten. Inmitten des Kampfes, der Iluvatars Hallen erschütterte, sodass ein Beben in die Räume nie gebrochenen Schweigens hinauslief, stand Iluvatar ein drittes Mal auf und sein Antlitz war furchtbar zu schauen. Dann hob er die Hände und mit einem Akkord, der tiefer war als der Abgrund, höher als das Firmament und durchdringend wie das Licht aus dem Auge Iluvatars, endete die Musik. Da sprach Iluvatar und sagte, mächtig sind die Ainur und am mächtigsten unter ihnen Melkor, dass er es aber wisse. Er und alle Ainur, dass ich Iluvatar bin, will ich euch jene Dinge zeigen, die ihr gesungen, und möget ihr sehen, was ihr getan. Und du, Melkor, sollest sehen, kein Thema kann gespielt werden, das nicht in mir seinen tiefsten Grund hätte. Noch kann das Lied einer ändern, mir zum Trotz. Denn wer dies unternimmt, nur als mein Werkzeug wird er sich erweisen, um Herrlicheres zu schaffen, von dem er selbst nichts geahnt. Da fürchteten sich die Ainur, und sie verstanden noch nicht die Worte, die sie vernommen hatten. Also wahrscheinlich konnte man erahnen, dass Iluvatar Gott war. Und ich glaube, in dieser Schöpfungsgeschichte wird deutlich, dass Gott immer alles in seiner Hand hat, auch wenn das oft nicht so scheint. Und dadurch wird das, was hier passiert, nicht besser oder anders. Aber wir haben jemanden, der uns begleitet. Amen.
Welt ist aus den Fugen, Gebäude stürzen ein. Die Pfeiler, die uns trugen, erweisen sich als Schein. Ich höre noch die Sprüche der Selbstzufriedenheit. Ein bittersüßes Echo aus einer besseren Zeit. Gott, warum greifst du nicht ein? Lässt du mich denn allein? Mit meiner Wut und Trauer, Gott, ich sehe keinen Sinn. Ich werf dir alles hin. An meine Klage, Mann. Und Dämme halten nicht. Warum trifft es die Guten? Die Unschuld schützt sie nicht. Ich bring dir meine Fragen. Wohin sonst soll ich gehen? Und wem sonst mein Leid klagen? Wer sonst kann mich verstehen? Lässt du nicht ein? Lässt du mich denn allein? Mit meiner Wut und Trauer, Gott, ich sehe keinen Sinn. Ich werf dir alles hin. An meine Lässt du mich denn allein? stehen, wohin sonst soll ich gehen? Ich lasse dich nicht los.
Wollen wir jetzt tun, das, was uns bewegt, wollen wir gemeinsam ins Gebet bringen. Drei Leute aus der Gemeinde werden für uns beten. Danach wird es eine Zeit der Stille geben, dass wir das, was eine Rose auf dem Schwarzen sein kann, dass wir das vor Gott bringen. Wer möchte, darf die Gedanken auch gerne aufschreiben und zur Klagemauer bringen. Auf den Stühlen gibt es Zettel. Und das Gebetsteam wird auch jetzt schon während der Anbetungszeit zur Verfügung stehen. Jetzt wollen wir gemeinsam ins Gebet gehen. Die drei bitte ich, nach vorne zu kommen.
Heiliger Gott, du hast die Welt so schön, die Natur so schön geschaffen. Trotzdem, wir verstehen nicht, warum alles geschehen kann. Erdrutsche, Überschwemmungen. Aber das ist alles unter dir, unter deinem Herz. Herr, schenkt uns die Möglichkeit, die Natur ja in unserer Umgebung so zu erhalten, soweit wir können. Jesus, Friedensstifter, wir verstehen auch nicht, du hast die Welt so schön geschaffen, aber so viel Unfrieden herrscht in dieser Welt. Schenkt uns, ja, Kleinigkeiten zu beherrschen, auch Frieden in unserer Umgebung, unseren Nachbarn, ja, wo wir machen können und helfen können. Trotzdem, Herr, du bist unsere treue Gott und hilf uns, dir treu zu bleiben, ja, bis Jesus wiederkommt. Amen.
Himmlischer Vater, du weißt, wie es uns gerade geht. Du weißt, in welchen Situationen wir stehen, welche Konflikte in uns kämpfen und die Konflikte, die um uns herum sind. Und ich möchte das einfach in deine Hand legen. Du hast so viel Liebe für uns. Du hast am Kreuz alles getan für uns. Und du siehst den Schmerz, der einfach da ist. Und ich bitte dich einfach, dass wir erleben, wie du einfach mittendrin bist, mit dabei. Ich bete einfach gegen den Hass an, dass wir erleben, dass wir in dir Vergebung finden. Dass wir vergeben können anderen. Und dass wir fest in dir gegründet sind, dass du wirklich, wenn um uns alles fällt, dass du unser Halt bist. Ich stecke das in deine Hände, weil ich weiß, bei dir ist es gut aufgehoben. Unsere Wut, die Ohnmacht, der Schmerz, die Trauer. Und ich danke dir für die Hoffnung, die du uns gibst. Eine Zukunft bei dir. Und dass du uns versprichst, dass du Emmanuel bist, der Gott mit uns. Lass uns das einfach auch erleben, auch zukünftig. Einfach in der Weihnachtszeit, die jetzt kommt. Danke, Herr, dass du einfach Gott bist, der Schöpfer der Welt. Amen.
Ja, lieber Vater, wir sind so fassungslos und so sprachlos, wenn wir in diese Welt gucken. Dieser schlimme Krieg in der Ukraine, jetzt dieser wahnsinnige Konflikt im Nahost und so vieles andere. Ja, und wir verstehen das nicht. Aber wir wollen dir danken und dir immer wieder neu auch vertrauen. Du bist der Schöpfer dieser Welt, dass du es wirklich alles in deiner Hand hast. Und zeige du uns, wo wir im Bild der Predigt einfach weiße Knospen auch setzen können in dieser Welt. Ja, hab Dank und wir loben und preisen dich. Du bist der Herr dieser Welt und wir wissen, irgendwann auch die Dinge, die wir nicht verstehen, werden wir irgendwann verstehen und du wirst es gut machen. Lob und Ehre sei dir. Amen.
Eine Zeit der Stille.
haben jetzt eine Zeit, wo wir auch in Liedern ja, auf die Predigt antworten wollen und einfach diese Perspektive, diesen Blick für uns gewinnen auf Gott. Das erste Lied startet mit dem Text: Wenn ich durch dunkle Täler gehe, bist du mein Gott, dem ich vertraue. Und sollte ich den Weg nicht sehen, bist du mein Licht, auf das ich schaue. Das ist ein Zuspruch einerseits, andererseits auch eine Herausforderung für uns. Und ich denke, das ist auch eine Entscheidung, die wir treffen können, dass wir auf Gott vertrauen wollen und auf das Licht schauen wollen. Wem es möglich ist, laden wir ein, aufzustehen und ja, gemeinsam Gott zu loben.
Mein Fels, mein sicherer Ort und mein Fundament. Selbst wenn die Welt um mich herum zerbricht, weiß ich, dass du Gott meine Zuflucht bist.
Thank you. Befreit durch deine Gnade, erschließt sich mir ein neuer Horizont. Wie gut du von mir denkst, war mir nicht klar. Lass mich durch deine Augen sehen, erkennen, welchen Mensch du in mir siehst, und mach mir klar, was du sagst, ist wahr. Deine Gnade reicht bis ans Ende. Schönste Melodie erzählt nun für alle Zeit von deiner Liebe, die bleibt. Ergriffen von der Wahrheit fängt meine Seele langsam an zu sehen. Durchbohrte Hände öffnen mir das Herz. Stehen, dass du mich wirklich liebst, so wie ich bin, und mach mir klar, was du sagst, ist wahr. Deine Gnade reicht bis ans Ende der Welt. Von dir geliebt macht mein Leben
aus Jesaja. Berge mögen einstürzen und Hügel wanken, aber meine Liebe zu dir wird nie erschüttert und mein Friedensbund mit dir wird niemals wanken. Das verspreche ich der Herr, der sich über dich erbarmt. Ja, vertraut dem Herrn für immer, denn er, unser Gott, ist ein starker Fels für alle Zeiten.
Jesus, du bleibst für alle Zeit.
Auch wenn wir jetzt gleich den Raum verlassen, geht der Gottesdienst weiter mit dem, was Kelvin uns geraten hat, uns auszutauschen, im Kontakt, im Gespräch zu bleiben, Rosen und Blumen auszutauschen, den Blick darauf zu richten. Das Gebetsteam steht bereit und wer ein Seelsorgeangebot haben möchte, darf sich gerne am Infostand melden. Kaffee und Getränke sind bereit für eure Gespräche. Und gemeinsam wollen wir den Gottesdienst abschließen mit dem, was Jesus uns gelehrt hat. Wunderbare Worte mit dem Vater unser. Steht doch bitte auf dazu. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Der Herr segne euch. Der Herr segne dich und gebe dir Kraft und Hoffnung. Er gehe mit dir in den Alltag und zeige dir den Ort, wo er dich gebrauchen mag. Der Herr sei bei dir. Amen.
Amen. Gesegneten Sonntag.